Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
96 Freunde, der Hannover-Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de.
Der erste Sieg für Kenan Kocak, Hannover 96, hat am Millerntor gewonnen gegen den FC St. Pauli. Lasst uns drüber sprechen, unter anderem über das oder auch über die Tatsache, dass Christian Schulle-Schulz auch mal wieder bei den Profis mittrainiert. Jetzt neuerdings, denn 96 hat Verletzungssorgen. Über all das möchte ich sprechen mit Henrik Zinn, Autor bei 96freunde.de. Hallo Henrik.
Hi zusammen.
Und Maximilian Wilsmann, ich sage einfach mal Maxi, der ist ein Kommilitone von mir. Wir studieren zusammen und er schreibt für uns Spielberichte auf 96freunde.de. Hallo Maxi.
Servus.
Schön, dass du heute mit dabei bist. Bei euch beiden wollen wir natürlich gerne auch noch auf eure Instagram-Accounts hinweisen. Den Henrik findet ihr unter henrik_zinn. Da findet ihr ihn auf Insta und Maxi am selben Ort. Schaut doch mal drauf auf kickoff.blog. Und Maxi, was meintest du eben noch, war das?
Ja, ist so ein kleiner Fußballblog, wo ich mich so ein bisschen ausprobiere. Es gibt ein bisschen Infos zur Bundesliga, zweiten Liga und dritten Liga. Für alle Fußballinteressierten sicherlich ein interessantes Ding.
Ein Umstand ist dem geneigten Hörer vielleicht schon aufgefallen. Dennis ist heute nicht mit dabei und das ist auch völlig okay, denn der hat in dieser Woche bereits eine Podcast-Episode aufgenommen und zwar mit den Jungs von Vorwärts nach Weit. Dort war er zu Gast und hat über das Pauli-Spiel, über Kenan Kocak und über Glühwein und auch Weihnachtsmärkte gefachsimpelt. Ist eine sehr hörenswerte Folge. Von uns also einfach mal die Empfehlung, hört doch einfach mal rein beim Podcast Vorwärts nach Weit. Ich habe eben gesehen, die Folge ist draußen. Ich werde da nachher nochmal reinhören und ich will ja wissen, was Dennis so erzählt auch. Und wir wollen auch über die wichtigen Sachen sprechen. Eine wichtige Sache heute ist, dass Christian Schulle-Schulz wieder bei den Profis mittrainiert hat. Maxi, wie ist das denn zustande gekommen?
Ja, gab ja leider zwei Verletzungen am Wochenende im Spiel gegen St. Pauli. Sebastian Jung und Philippe haben sich dort ja verletzt und mittlerweile ist ja auch bekannt, dass sie mindestens bis Ende des Jahres voraussichtlich ausfallen werden und dementsprechend ja durfte die Vereinsikone, sage ich jetzt einfach mal, Christian Schulz heute mal wieder mit trainieren. Mich persönlich hat das auf jeden Fall gefreut.
Henrik, bei dir auch noch gute Erinnerungen an den Schulle?
Ja klar, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt kaum einen Spieler, bei dem man mehr positive Erinnerungen hat. Und abgesehen davon, dass er natürlich jetzt in der Innenverteidigung mit agieren kann und da die Ausfälle irgendwie versuchen kann zu kompensieren, ich glaube einfach für den Charakter der Mannschaft und für die Mentalität ist es nochmal enorm wichtig, dass er jetzt nochmal ein paar Wochen mitkicken kann.
Wisst ihr, woran ich gedacht habe bei der Geschichte mit Schulle? Nämlich, dass, keine Ahnung, so ein Christian Schulz war halt so ein richtiger Führungsspieler und eigentlich ist er so ein Typ, so ein Leader-Typ auch, den wir jetzt aktuell gar nicht so richtig im Team haben. Findet ihr es auch?
Das denke ich auf jeden Fall auch. Also ich glaube, das wäre schon jemand, der vorweggehen kann. Ich weiß jetzt nicht, mein 36 Jahre, ich glaube mittlerweile spielt er ja seit 2 Saisons nur noch bei der U23, also ist ja eigentlich aus dem Profigeschäft raus, aber ich glaube, dass er schon jemand ist, der so ein bisschen auch vorweggehen kann und so ein bisschen ja auch vielleicht die Härte reinbringen kann, die uns im Moment im Abstiegskampf, sage ich mal, oder zumindest im Tabellenkeller einfach ein bisschen fehlt.
Neben Christian Schulz durfte auch mittrainieren Tim Walbrecht aus der U23, der wurde hochgezogen und soll angeblich auch ein Kandidat für den Kader für das Spiel gegen Erzgebirge Aue sein. Sind Verletzungen eigentlich die einzige Möglichkeit für unsere Jugendspieler, mal sowas wie eine Rolle zu spielen, Henrik?
Das ist eine gute Frage. Also ich bin generell ein Verfechter davon, dass Jugendspieler hochgezogen werden und das man, wie gesagt, den Jüngeren auch eine Chance gibt. Nur ich finde, aktuell ist Hannover in so einer sehr, also wirklich sehr, sehr komplizierten Lage, dass man eigentlich auf erfahrene Spieler setzen sollte. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer im Kader von Hannover 96 ist aktuell wirklich erfahren und zeigt das dementsprechend auch auf dem Platz. Ich glaube, da ist aktuell nicht so ein großer Unterschied. Ich würde fast eher sagen, dass die Spieler von der U23 eventuell noch mehr Feuer ins Spiel bringen. Ist halt die Frage, ich glaube, die Mentalität des jeweiligen Spielers rückt da in den Vordergrund. Inwieweit ein Spieler, der von der U23 hochgezogen wird, mit dem Druck umgehen könnte, weil der in der jetzigen Situation natürlich noch mal größer ist, als wenn Hannover jetzt unter den, sag ich mal, Top 5 stehen würde. Und diese Mentalitätsfrage ist halt entscheidend. Und ich glaube, dass da die Profis, also die gestandenen Profis, schon eine Runde weiter sind und da vielleicht ein bisschen mehr ausblenden können.
Wir sollten vielleicht direkt mal mit dem Spiel gegen St. Pauli anfangen, denn du hast gesagt, Henrik, es ist eine schwierige Lage, in der sich Hannover 96 befindet, aber sie ist seit dem Pauli-Spiel nicht mehr ganz so schwierig wie zuvor. Maxi, wie hast du reagiert, als du dieses Tor in der 7. Minute von Linton Meiner gesehen hast?
Ich habe mich auf jeden Fall mega gefreut. Also erstmal überhaupt, dass wir ein Tor geschossen haben und dann auch noch durch Linton Meiner, der ja, wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin, das erste Mal überhaupt in der Startelf stand seit dem 24. August, seit dem Heimspiel gegen Fürth.
Völlig richtig.
Weil er auch zwischendurch verletzt war. Und ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, also generell über das Tor, und war ja auch ein schönes Tor, war ein schönes Dribbling von ihm, fand ich. Und dass uns das dann am Ende auch auf die Siegerstraße gebracht hat, ist natürlich umso schöner gewesen.
Was ich mich frage, ist ja, ob dieses Tor, das ja quasi fast der einzige Höhepunkt im gesamten Spiel war, ob dieses Tor vielleicht so ein bisschen symptomatisch sein könnte für die Art und Weise, wie Kenan Kocak mit Hannover 96 Fußball spielen möchte, weil das ja so ein richtiges, ja, Gegenpressing-Ding war, dann der Konter. Könnten das die Anforderungen sein, die Kenan Kocak an seine Spieler stellt?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also wenn man mal hinten anfängt, es ist nicht allzu viel passiert. Okay, der Elfmeter, das war mal kurzzeitig ein bisschen kritisch, aber hat der Videoassistent da mal gut funktioniert. War natürlich kein Elfmeter, hat ja auch jeder gesehen. Aber abgesehen davon stand Hannover hinten erstaunlicherweise relativ stabil und St. Pauli hat halt auch nur zwei Torschüsse gehabt. Und wie man halt sagt, einen Sieg fährt man halt nicht im Sturm, sondern in der Abwehr ein. Und das ist halt wirklich so. Und wenn Kocak halt Wert drauf legt, dass Hannover das Umschaltspiel weiter ausbaut, wie es beispielsweise damals unter Slomka war, das kann auf jeden Fall funktionieren. Und wenn man sich jetzt das 1-0 anguckt, ich meine, das war jetzt, der Ausgangspunkt war ein Fehler von St. Pauli. Das war jetzt nichts, was sich Hannover irgendwie schön rausgespielt hat. Das Tor ist nur resultiert oder daraus resultiert, dass Meiner halt eben gedankenschnell reagiert hat. Und wenn Kocak das schafft, wirklich jedem Profi diesen Instinkt oder diese Wachsamkeit einzuflößen, gut, dann sind das halt dreckige Siege, aber im Endeffekt interessiert das keinen. Ich würde es sehr, sehr gerne annehmen und auch sehr, sehr gerne sehen, wenn Hannover so weiterspielt.
Stichwort defensive Stabilität. Diesmal waren es nicht Philippe und Anton, es waren Philippe und Josep Illes. Jetzt ist natürlich die relevante Frage bei der Geschichte, war es Philippe, der Abwehr von 96 die Stabilität verliehen hat, mit seiner Erfahrung vielleicht, denn das ist ja insofern relevant, dass er jetzt ausfällt.
Philippe ist ein Spieler, ist halt immer ein bisschen schwierig, also ich glaube, seitdem er in Hannover ist, erstmal natürlich jemand, wenn man an Philippe denkt, glaube ich, muss jeder auch automatisch leider an viele Verletzungen denken, die er in den letzten Jahren hatte, aber ansonsten, ich erinnere mich da immer ganz gerne an das Spiel letztes Jahr gegen Mainz zurück, wo wir auch schon fast abgestiegen waren, wo Philippe auch spielen durfte und da auch wirklich bei dem 1-0-Erfolg damals meiner Meinung nach zumindest dafür gesorgt hat, dass Hannover hinten auch eben kompakt und stabil stand. Ich glaube, er ist ein Spieler, auch wenn ihn viele kritisch sehen, der wirklich Stabilität reinbringen kann. Auf der anderen Seite, das wissen wir auch aus der Vergangenheit, ist er natürlich auch jemand, der immer mal für einen Patzer oder eine rote Karte oder sowas gut ist.
Oder für eine unglückliche Verletzung, wie diesmal. Es war nicht mal ein Rippenbruch, wollte ich gerade schon sagen, es war ein Rippenknorpelbruch. Ich glaube, sowas habe ich auch noch nicht gehört.
Ja, das ist auch, es ist eine kuriose Verletzung, aber das hat man auch schon im Spiel gemerkt, dass sie sich da immer wieder hingefasst hat in die Region. Und die Frage ist halt, wie gesagt, Philippe hat eine lange, wirklich, wirklich lange Verletzungshistorie. Und er ist jetzt halt eben mit seinen 32 Jahren auch nicht mehr der Allerjüngste und hatte immer diese Leistungsschwankungen. Und es ist halt die Frage, ich weiß nicht, ob diese Verletzung jetzt wirklich so dramatisch ist, aber irgendwann ist dieser Zeitpunkt erreicht, wo ein Spieler nicht mehr wirklich vollends zurückkehren kann. Ich hoffe es natürlich nicht, dass das so ist, weil im letzten Spiel hat Philippe echt eine gute Leistung gezeigt.
Finde ich auch.
Aber irgendwann ist halt dieser Punkt mal erreicht und man kann irgendwie nicht behaupten, dass Philippe eine absolute Konstante ist. Wenn er gut spielt, kann er Hannover wirklich weiterhelfen und dann ist 96 auch auf ihn angewiesen. Aber wenn man das miteinander aufwiegt, ich glaube, die Patzer und die guten Leistungen, das nimmt sich fast nichts. Also es ist eigentlich unausweichlich, dass Hannover in der Winterpause danach liegt.
Einer, der jetzt auch zweimal wieder mit dabei war, auf der rechten Verteidigerposition, war Sebastian Jung. Der fällt jetzt aber auch schon wieder aus und steht da quasi in einem Satz mit Philippe geschrieben, denn beide fallen bis zum Jahresende aus. Okay, wir haben bald Jahresende, aber eben auch noch ein paar Spiele bis dahin und müssen jetzt auch auf der rechten Verteidigerposition nochmal umstellen, nochmal Julian Korb zurückbringen. 96 wird schon ganz schön geschwächt gerade, kann das sein?
Ja, ich glaube auch. Also da kommen natürlich, wir können jetzt nicht sagen, die Verletzungen sind der einzige Grund, dass wir da unten stehen, aber ich glaube, das tut auf jeden Fall seinen Teil dazu bei. Also wenn man sich die Saison anguckt, ich habe das Gefühl, es war ja wirklich fast jeder schon mal zwischendurch draußen. Meiner, Teuchert verletzt, quasi die komplette Abwehrreihe. Dazu kommen dann noch die vielen roten Karten, die wir schon gesammelt haben. Also es wird auch ein Stück weit, dass wir uns selber schwächen oder eben die Verletzungen da was zutun, das glaube ich schon.
Wer von euch hatte eine Idee, wen wir jetzt so neben Josip Ilves stellen können beim Spiel gegen Aue?
Das ist gar nicht mal so einfach. Also klar, was auf der Hand liegt, ist, dass man Anton zurückzieht von der 6 in die Innenverteidigung. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde, er hat als Innenverteidiger bis dato deutlich schlechter gespielt als Sechser. Es ist so ein bisschen unausweichlich, weil er wirklich ein gelernter Innenverteidiger ist. Allerdings bräuchte man ihn im Mittelfeld als Kämpfer, sage ich mal. Weil das ist auch die Frage, wer sollte Anton denn im Mittelfeld ersetzen? Ich finde, Aogo ist noch nicht wirklich angekommen. Da stellt sich die Frage, ob er überhaupt noch irgendwann ankommen wird. Und auch Bakalorz hat jetzt in den letzten Spielen, wo er dann mal gespielt hat, hat er mich nicht vollends überzeugt.
Bei Aogo denke ich mir, wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, klar, das muss man sich auch denken. Das ist so ein bisschen Zweckoptimismus. Aber ich glaube es irgendwie ganz ehrlich nicht, weil nach seinem letzten Spiel, oder nicht nach seinem letzten Spiel, aber als er das letzte Mal eine gute Leistung gezeigt hat, so rum, dann war er verletzt und seitdem ist er wieder komplett raus. Ich weiß nicht, ob er im Training überzeugen konnte und von dem, was Kotschak sagt, ist er auch nicht hundertprozentig überzeugt. Von daher, das ist schon eine schwierige Personalie. Ich glaube, die einzige Option, die es vielleicht noch geben könnte, ist einen gelernten Außenverteidiger in die Mitte zu ziehen.
Und Maxi, was machen wir, wenn Waldemar Anton nicht wie angekündigt Mittwoch wieder ins Training einsteigen kann?
Das habe ich nämlich gerade auch schon gedacht, er musste ja heute auch beim Training pausieren und dann haben wir ja echt ein richtig großes Problem, weil dann ist ja wirklich nur noch Josip Ilves von den Innenverteidigern übrig. Du hast ja vorhin schon mal über Tim Walbrecht gesprochen, aber wir haben ja eben auch gesagt, dass in so einer Situation es mit Sicherheit nicht die beste Möglichkeit oder die beste Situation ist, um einen Jugendspieler da reinzuwerfen. Es ist möglicherweise ja die einzige Möglichkeit oder man zieht eben einen Außenverteidiger rein, aber da ist dann die Frage, na gut, müsste man jemanden von links nehmen und Albonos Horn oder Oscholek, die sehe ich jetzt auch nicht unbedingt als Janis Innenverteidiger.
Janis Horn ist noch da.
Meinst du, der könnte Innenverteidiger spielen? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Wir haben ja nicht mehr so viele Optionen,
groß,
das ist das Problem.
Also der ist relativ groß, oder? Für einen Außenverteidiger?
Ich schau mal eben.
Ja. Janis Horn. 1,86. Das dürfte für den Kopfball reichen, würde ich sagen.
Ja, vielleicht. Ich meine, ich muss sagen, zum Beispiel Oliver Sorg, der wurde da ja auch erst nicht planmäßig und dann auch ab und zu eingesetzt. Der hat jetzt auch nicht super Leistung gebracht in der Innenverteidigung damals, aber der hat mir auch gar nicht so schlecht gefallen dafür, dass er eigentlich Rechtsverteidiger ist. Vielleicht geht das ja mit Horn ähnlich.
Ich bin sogar der Meinung, der hatte so ein paar Spiele, wo er richtig gut war auf der Innenverteidigerposition.
Ja, also der war da auf jeden Fall nicht schlecht.
Das war immer so ein bisschen von der Combo abhängig, mit wem er da gespielt hat. Das war ja immer in der Dreierkette zumeist und dann eher der rechte Part in der Innenverteidigung. Und dann war das auch nicht so schlimm, dass er halt nicht so groß war, weil da noch zwei andere waren, die viel größer waren als er.
Möglicherweise geht das.
Entschuldigung, ich bin so ein Träumer. Ich denke mir gerade, der Jannis Horn, der kann doch super flanken und ist schnell. Und was ist, wenn wir jetzt aus Zufall herausfinden, dass Jannis Horn eigentlich so der perfekte mitspielende Innenverteidiger ist und super lange Bälle schlagen kann und richtig schnell und alles. Das wäre doch mal ein geiler Move. Ich träume, Entschuldigung.
Ja, das ist Wunschdenken. Ich glaube, Horn hat nicht das größte Selbstbewusstsein momentan.
Nee.
Muss man leider ehrlich sagen. Und na, das wäre schon ziemlich notgedrungen, ihn da, ich sag mal, mehr oder weniger ins kalte Wasser zu werfen. Ich weiß auch gar nicht, ob er schon mal Innenverteidiger gespielt hat. Da bin ich gerade überfragt. Aber wie gesagt, irgendwas muss sich Kotschak einfallen lassen. Und Fakt ist, es wird auf eine Notlösung höchstwahrscheinlich hinauslaufen. Weil meiner Meinung nach können wir Anton eigentlich nicht, oder was heißt wir? Kotschak kann Anton nicht aus dem defensiven Mittelfeld beziehungsweise von der Sechserposition wegziehen, weil es da auch nicht den nötigen Ersatz gibt. Und Hannover eigentlich die Überzahl beziehungsweise, na, keine richtige Überzahl, aber Hannover braucht irgendwie mehr Mittel im Mittelfeld so rum. Und da ist Anton halt die beste Alternative. Deswegen ist das schon eine ordentliche Aufgabe und eine ordentliche Herausforderung, die er jetzt bewältigen muss. Und ja, wie du es eingangs schon gesagt hast, Christian, wieso nicht einfach mal dem U23-Spieler die Chance geben, auch wenn es risikoreich ist, aber es genauso gut, wie es halt ein Schuss nach hinten sein kann, kann es halt auch glücken und der Junge blüht voll auf. Also man kann es ja einfach mal probieren.
Und das ist ja bislang noch nicht geschehen. Von daher, warum nicht einfach mal was Neues versuchen? Habe ich bei Kenan Kotschak übrigens generell das Gefühl, dass er durchaus einfach mal was ausprobiert auch vielleicht und dann ja den Resultaten entsprechend seine Vorgehensweise anpasst. Ich bin ganz ehrlich vom Gefühl, und es war jetzt nur erst ein Sieg, ein dreckiger Sieg, ein wirklich nicht schönes Spiel, aber drei Punkte, die sehr, sehr wichtig waren. Aber ich habe so ein bisschen Optimismus kommt gerade bei mir auf, angesichts von Kenan Kotschak und wie er so drauf ist und das angeht. Geht euch das ähnlich?
Oh, also bei mir ist noch so ein bisschen vorsichtig, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Mag aber vielleicht auch am Gegner liegen oder daran liegen, wir hatten ja relativ zum Anfang über die Spielweise gesprochen und meiner Meinung nach ist es bisher immer auch unter Mirko Slomka schon so gewesen, dass wir auswärts, und das spiegeln die Ergebnisse ja auch wieder, auswärts deutlich befreiter oder zumindest ergebnistechnisch auch besser gespielt haben als zu Hause. Eben vielleicht auch, weil wir uns auswärts oder weil die Mannschaft sich auswärts nicht so unter Druck hat setzen lassen wie zum Beispiel zu Hause, wo man eben eigentlich dazu verdammt ist, mal einen Dreier zu holen. Und mittlerweile ist es ja nun wirklich überfällig. Und ich habe ein bisschen Bedenken, dass das auch gegen Aue wieder so werden wird, dass man halt zu Hause irgendwie sich ein schnelles oder ein dummes Gegentor fängt. Ich meine, Aue ist ja auch nicht umsonst Fünfter. Und dass man sich dann wieder selber so unter Druck setzt, dass man dann es nicht schafft, ein vernünftiges Resultat hinzukriegen. Aber vielleicht werde ich da ja auch getäuscht.
Weißt du was, Maxi? Ich bin bei dir und fast wäre ich es nicht, aber ich bin bei dir und der Grund ist, dass ich eigentlich gesagt hätte, aber Maxi, schau doch mal, wir haben doch so eine schöne, stabile Abwehr jetzt eigentlich gegen St. Pauli gehabt. Aber die fällt uns ja gerade auseinander. So von daher. Was soll ich denken? Ich glaube, da könntest du im schlimmsten Fall recht haben. Ich hoffe natürlich aufs Beste.
Ich hoffe es auch nicht, dass ich recht habe.
Wir sollten auch mal auf unser Offensivspiel gucken, denn wenn wir ehrlich sind, so viel lief nach dem Tor von Linton Meiner da eigentlich nicht mehr zusammen. Zwar bei beiden Teams, aber wir achten ja nun mal hier auf Hannover 96. Und das war dann doch phasenweise langweilig.
Ja, das ist richtig. gut, Weidand, das ist im Prinzip das Schicksal wie jedes Mal. Man merkt halt schon und man sieht, dass er will und dass er ackert, aber es kommt halt nichts. Und ich meine, wenn du halt mit einer Spitze spielst und dann Weidand als Stoßstimme hinstellst, ja gut, der ist groß, der kann vielleicht mal ein Kopfballtor reinmachen, aber wenn er halt keine gescheiten Zuspiele bekommt, was will er machen? Also, da, der tut mir eigentlich ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde mir halt eine Doppelspitze wünschen, weil ich, wenn man jetzt zum Beispiel das Karlsruhe-Spiel nimmt, da sieht man, dass dann in der Offensive deutlich mehr geht. Allerdings ist Marvin Ducksch jemand, der jetzt in den letzten Wochen so einen starken Leistungsabfall hatte. Ich weiß gar nicht, womit das zu begründen ist, weil in den ersten 5 Wochen der Saison war er ja eigentlich ganz gut drauf. Jetzt hat er auf Pauli die Pause bekommen. Ich weiß nicht, inwieweit Kutschak mit ihm plant gegen Aue, wie er sich im Training reingehangen hat. Auf jeden Fall, das Experiment mit der einzelnen Stoßspitze hat jetzt in Hamburg auch nicht ganz so viel gebracht. Also klar, Hannover hat mit 1-0 gewonnen, aber das war jetzt kein Feuerwerk, was man da vorne abgebrannt hat.
Wir scheinen ja tatsächlich mal wieder mit einem 4-2-3-1-System gespielt zu haben, sehe ich das richtig?
Ja, das stimmt.
Wobei, so die Außen muss Lia und Meiner jetzt nicht unbedingt so super stark aufs Flügelspiel gesetzt haben, sondern wirklich mehr so auf die zweiten Bälle gelauert haben, glaube ich.
Ja, ich denke, das war eine taktische Ausrichtung, die der Trainer mit auf den Weg gegeben hat. Ich wollte es gerade nämlich auch ansprechen, die Variante mit den zwei Flügelspielern, die finde ich gut, auf jeden Fall. Was man vielleicht noch machen könnte, ist drüber nachdenken, ob man vielleicht Muslia mit Hansson mal austauscht. Aber generell finde ich die Variante gut. Ich fand es auch gut, dass man Haraguchi ins offensive Mittelfeld gezogen hat, sodass, wie gesagt, Meiner zurück auf die rechte Seite rücken konnte. Allerdings muss ich halt vorne was tun. Ich meine, wenn Weidand keine Zuspiele bekommt, was will er machen? Meine Hoffnungen ruhen ja so ein bisschen auf Stendera. Da hat man ja gesehen, im letzten Heimspiel gegen Darmstadt, der Junge will. Und der hat, gut, jetzt die gelb-rote Karte, weiß jeder. Ich glaube, es gibt keinen Spieler, der für eine gelb-rote Karte so gefeiert wurde wie Stendera. Weil alle haben sich gesagt, boah, der Junge hat richtig Bock. Und man sieht, dass er dem Team helfen will und wie gefrustet er nach diesem nicht gegebenen Tor war. Und ich hoffe, dass er gegen Aue aufläuft und dass er dieses Temperament mit ins Spiel bringt. Weil ich glaube, dass er vielleicht zu einer Art Schaltzentrale werden könnte und so auch das Offensivspiel beleben kann.
Sprechen wir gleich noch mehr drüber. Maxi, von dir würde ich gerne noch wissen, was kann man aus so einem dreckigen Sieg eigentlich lernen? Also kann man da irgendwelche Lehren draus ziehen? Kann man da was draus mitnehmen?
Boah, das ist echt schwierig. Ja, weiß ich nicht. Also ich denke mal, die Zweikampfstärke, dass man sich eben nach dem 1-0 nicht hat hängen lassen, in dem Sinne, dass St. Pauli noch 20 Möglichkeiten hatte, aufs Tor zu schießen, sondern dass man wirklich sich dagegen gestellt hat. Klar, man hat selber nicht mehr so viel fürs Spiel gemacht, aber dass man erstmal hinten stabil stand, ich denke, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und das wäre jetzt eine gute Vorlage, um eigentlich im nächsten Schritt dann im nächsten Spiel auch darauf aufzubauen und eben nicht nur selber stabil zu stehen, sondern dann selber auch mal was zu entwickeln. Und dann über die Offensive auch mal ein bisschen zu spielen. Weil, also ich bin gerade auch schon am Überlegen, wir haben genug Spieler da, die vorne eigentlich was machen können. Ihr habt sie gerade auch schon aufgezählt. Also Muslia, Haraguchi, Meiner, Hansson, Stendera, die können ja alle was mit dem Ball. Und das müssen wir nur mal auf den Platz bringen.
Maxi, darauf aufbauend würde ich noch hinzufügen, habt ihr vielleicht die Bilder direkt nach dem Spiel gesehen, wie da einige Spieler einfach so richtig zusammengesackt sind vor Erschöpfung? Die waren so platt, also die scheinen ja schon richtig viel gelaufen zu sein und man hat auch gesehen, die haben sich reingehauen.
Also wenn man auch mal guckt von der Laufleistung oder von der reinen Laufleistung am Samstag waren von den 8 laufstärksten Spieler waren 6 von Hannover, also Haraguchi und Anton da mit fast 12 Kilometern auf Platz 1 und 2. Ich glaube, die haben sich schon richtig reingehangen und das ist das, was in den letzten Wochen vielleicht auch davor gefehlt hat.
Ich glaube aber auch, was damit gepaart war, war eine absolute Erleichterung, die man einfach gesehen hat. Und ich glaube, dass es einfach extrem viel Anspannung war, die in dem Moment abgefallen ist. Das hat man auch wenn man ein bisschen weiter geguckt hat, gesehen, also die Spielertrauben etc. Man kann auf jeden Fall nicht behaupten, dass der Teamgeist bei Hannover nicht stimmt. Es wirkt halt manchmal so, aber nach dem Spiel hat man es halt gesehen, dass die Mentalität die richtige ist und dass das Team zusammenhält. Also das ist ein extrem wichtiger Baustein, worauf sich jetzt aufbauen lässt. Und gut, ich glaube, klar, das Team wird hart trainiert haben und hat auch im Spiel, wenn man es vielleicht auch nicht immer gesehen hat, alles gegeben. Aber wie gesagt, ich glaube, der Punkt mit der Erleichterung und der, ich sag mal in Anführungszeichen, positiven Erschöpfung war auch nochmal ein großer Bestandteil.
Und wie das jetzt weitergeht und wie erschöpft die Spieler wohl nach dem Spiel gegen Aue sein dürften, darüber spreche ich gleich mit Henrik Zinn und Maxi Wilsmann.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit den Redakteuren von 90plus.de.
Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Zurück beim 96 Freunde Podcast mit Henrik und mit Maxi und es geht am Samstag in einem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue. Erzgebirge Aue steht ganz schön gut da, nämlich auf dem 5. Platz der 2. Bundesliga mit 23 Punkten und damit nur 3 Punkte vom Relegationsplatz entfernt, auf dem der VfB Stuttgart aktuell steht. Das wird schon ein ganz schöner Brocken, oder?
Ja, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Vor allen Dingen, weil Aue eine Mannschaft ist, die extrem charakterstark ist und denen ist es auch egal, ob sie zu Hause oder auswärts spielen. Wie gesagt, die Mentalität ist extrem gut und die Spieler sind auch alle etwa auf dem gleichen Niveau. Also die Mannschaft kommt halt über Teamgeist und über den Kampfgeist. Es ist nicht so, dass sie jetzt aus irgendwelchen Einzelaktionen heraus ihre Ergebnisse erzielen. Allerdings muss man sagen, das ist vielleicht was Positives für Hannover. Von den letzten 4 Spielen konnten sie halt eben auch nur 1 gewinnen und jetzt letzte Woche haben sie 2-0 gegen Bochum verloren. Eventuell ist bei der Mannschaft auch ein kleiner Knacks drin, also wäre gut für Hannover.
Ich glaube, was Aue ganz gut tut, ist die Tatsache, dass sie nicht von so einem Torschützen abhängig sind, wie sagen wir Bielefeld mit Fabian Klos, sondern dass die mehrere Spieler haben, die einige Tore gemacht haben, wie Dimitri Nazarov mit 6 und Pascal Testroth mit 4, Jan Hochscheid mit 4, Florian Krüger mit 3. Also da sieht man, das geht eher aus dem Kollektiv heraus, als dass es irgendwie auf einen krassen Stürmer oder so ausgerichtet wäre. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall eine Herausforderung werden. Inwieweit, Maxi, schätzt du die Chancen von Hannover 96 ein? Reicht das Selbstbewusstsein jetzt, um genug Kampfeskraft und Mentalität oder wie auch immer das nennen mag, aufzubringen, um gegen Aue zu bestehen?
Ja, das will ich mal hoffen. Also ich bin, wie gesagt, noch so ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite glaube ich schon, dass wir durchaus die Möglichkeit haben, wenn wir den Spielverlauf positiv gestalten können. Also was wichtig ist, zum Beispiel nicht wie gegen Darmstadt, sich nach 4 Minuten da selber eins einzuschenken. Und wenn man sich das Eigentor anguckt, dann, das war ja nun äußerst dämlich. Sondern dass wir gegen Aue vielleicht auch erstmal, ja, was ich vorhin schon mal gesagt habe, aus dem St. Pauli-Spiel mitnehmen, dass wir hinten stabil stehen und dann das Spiel auch an uns nehmen und daraus Möglichkeiten kreieren. Ich meine, Spielbestimmung, das hat auch unter Mirko Slomka ganz gut geklappt. Ich erinnere mich nur an das Spiel gegen Nürnberg mit 70% Ballbesitz. Nur wir müssen dann gegen Aue auch mal was daraus machen und ich glaube, dann könnten wir das schon durchaus erfolgreich gestalten.
Hat 96 wohl unter Kindern Kotschak immer noch so ein Heimproblem oder lag das nur an Mirko Slomka? Kann das jetzt abgestellt werden, Henrik?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass das so schnell geht. Ich mag es auch nicht Mirko Slomka ankreiden. Also das hat nichts mit dem Trainer zu tun. Ich glaube, das ist wieder eine Sache, die in den Spielerköpfen stattfindet. Das ist so eine Art mentale Blockade. Ich habe scherzeshalber schon gesagt, ja, anstatt dass man den Trainer wechselt, sollten die Spieler eher aufs Sofa. Das ist irgendwas Psychologisches, würde ich jetzt sagen, als Laie, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das spielerisch oder dass das ein Qualitätsunterschied ist. Das ist ja eigentlich kompletter Schwachsinn. Aber irgendwie, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, der Druck durch die Heimfans oder irgendwas muss die Mannschaft belasten. Und man wird es ihr auf jeden Fall gönnen, dass dieser Knoten endlich mal platzt. Ich glaube, wenn Hannover zu Hause endlich mal wieder gewinnt und dann auch die dementsprechende Resonanz von den eigenen Fans bekommt, das könnte so ein Knackpunkt sein, wodurch die Blockade dann irgendwie aufgelöst werden könnte. Und im Optimalfall natürlich jetzt gegen Aue. Da wird es aber auch vor allen Dingen darauf ankommen, dass man, wie gesagt, nicht zu defensiv auftritt, denn Aue hat auch viele Probleme in der Abwehr. Also von daher, die Chancen gegen Aue zu gewinnen sind, glaube ich, jetzt gerade relativ gut.
Wie wichtig werden gegen Aue solche Spieler, die richtige aggressive Leaders sind? Wie Marc Stendera, wie sich herausgestellt hat, als er die Eckfahne wegtrat?
Also ich denke mal, Marc Stendera ist auf jeden Fall sehr wichtig. Der kann uns extrem weiterhelfen im Mittelfeld. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo, weil ich meine, er kann sowohl als Kämpfer auf der 6 vorne weggehen, aber eigentlich ist er mir ein bisschen schade. Also es ist, ich sehe ihn eigentlich nicht auf der 6. Eigentlich hat er eher offensive Qualitäten. Und ich glaube, was auf jeden Fall, oder wo ich mit meiner Meinung hoffentlich nicht alleine dastehe, dass er auf jeden Fall spielen sollte, um eben auch vorweg gehen zu können. Ich weiß nur noch nicht so genau, wo ich ihn hinstellen würde.
Also ich würde ihn ins zentrale Mittelfeld, also sagen wir also auf die 8 stellen, falls es das überhaupt noch gibt. Ich weiß nicht, wenn es ein 4-2-3-1 wird, also mal gucken, ne? Aber was ich mir gerade bei ihm denke, ist, jetzt ist natürlich, das ist super komisch, wie es zustande gekommen ist, aber durch diese Aktion und durch die Leidenschaft, die er gezeigt hat, als er diese Eckfahne weggetreten hat und wie er sich beim Schiri beschwert hat über das aberkannte Tor, irgendwie hat das ja so eine Verbundenheit mit den Fans geschaffen. Und so viele Spieler, mit denen sich die Fans verbunden gefühlt haben, hatten wir in der letzten Zeit nicht. Auch darum würde ich es persönlich wichtig finden, vielleicht ihm dann wieder die Chance zu geben, das dann auch ja ohne gelb-rote Karten und ähnliches auf dem Platz gegen Aue wieder zu zeigen.
Auf jeden Fall, das ist nicht nur für 96 wichtig, sondern ich glaube auch, das ist für ihn persönlich extrem wichtig, dass er jetzt spielen darf, weil das ist so eine Situation. Dieser Drang, sage ich mal, den er im Darmstadt-Spiel entwickelt hat, der ist ja nicht für immer da. Ich glaube, der ist von so einer bestimmten Dauer und er hat jetzt Bock und ist richtig motiviert. Und wenn er jetzt vom Trainer das Zeichen kriegt, nee, ich setze dich trotzdem auf die Bank. Ich glaube, das demotiviert den Spieler einfach noch mehr. Und ich finde, Marc Stendera ist einer, der ist jetzt gerade am Kommen gewesen und so sein Potenzial, was er auf jeden Fall hatte, was er bei Frankfurt jetzt nicht oder was er bei Frankfurt in den letzten 2 Jahren jetzt nicht mehr zeigen konnte, das ist jetzt gerade wieder so ein bisschen aufgeblüht. Man hat gesehen, er hatte wieder Lust am Fußballspielen und hatte auch Lust, eine Leaderrolle im Team von 96 zu übernehmen. Und ich glaube, wenn man ihn jetzt signalisiert, ja, ist ja schön und gut, dass du diese Eigenschaften jetzt momentan alle hast, trotzdem setze ich dich auf die Bank. Ich glaube, das würde ihn wieder ordentlich zurückwerfen.
Das sehe ich genauso. Und ich glaube, was auch noch ein weiterer Faktor bei Marc Stendera ist, ihr habt es vorhin schon mal angesprochen, dass, glaube ich, noch nie so jemand so doll für eine gelb-rote Karte gefeiert wurde. Auch diese Emotion, ich meine, wenn man sich das jetzt im Nachhinein mal anguckt, Hannover hätte vor 2 Wochen nur in Anführungsstrichen 2-2 gegen Darmstadt gespielt. Aber diese Emotion, die mit diesem Tor einfach auch bei den Fans einherging, ich glaube, er kann, wenn er jetzt spielen darf und auch weiter diese Lust einfach an den Tag legt, dass er schon jemand sein kann, mit dem man sich dann, wie Christian es vorhin auch gesagt hat, mit dem man sich dann wieder identifizieren kann.
Also ich will dabei natürlich nicht Henne Weidand unterschlagen, aber der hat ja eine ganz besondere Geschichte und auch da eine krasse Verbundenheit zu Hannover und den Fans und so weiter und so fort. Aber gut, es ist halt schon eine interessante Frage, wie man das am Ende lösen kann mit der offensiven Aufstellung, um halt Aue knacken zu können, weil, wie gesagt, es war gegen Pauli sehr mager, man musste sich irgendwie mal was Neues überlegen. Die obligatorische Frage, wie jede Woche, sollte Emil Hansson vielleicht spielen?
Ich weiß es nicht, ob man Muslia jetzt wieder aus dem Spiel nehmen sollte, weil der hat jetzt auch gar nicht so extrem schlechte Leistungen gezeigt. Was ich auf jeden Fall festhalten will und was ich Kotschak auch zugutehalten will, ist, dass er überhaupt mit Flügelspielern, / Mittelfeldspielern, das ist irgendwie so ein, also Außen-Mittelfeldspieler, das ist irgendwie so ein Zwischending, ich kann es nicht so ganz identifizieren. Naja, auf jeden Fall, dass er die zwei halt eben spielen lässt, auf der linken und rechten Seite. Ich finde, meiner, den sollte man unbedingt drin lassen, also den rauszunehmen wäre absolut fatal. Und ich glaube, dass man mit Muslia einen stärkeren Joker hätte. Also, dass es besser wäre, Hansson von Beginn an zu bringen, weil der wird von Anfang an Druck machen, weil er richtig spritzig ist und viel Bock aufs Spiel hat. Gut, Wechsel zur Halbzeit sind eigentlich relativ untypisch, aber eventuell sollte man sich das wirklich komplett aufteilen, weil dann geht einem der Druck auf dem Flügel im Prinzip nicht verloren. Und ich würde fast schon sagen, man könnte sich vielleicht 50-50 zwischen Hansson und Muslia abwechseln. Ich glaube, das wäre für 96 vielleicht jetzt mit die beste Variante, die es gibt.
Vielleicht nicht schlecht, wenn die Laufleistung bei den Roten weiterhin so nach oben geht.
Eben, genau.
Genau. Wie ist denn das mit dem Sturm gerade? Irgendwie kommt mir Henrik Weidand aktuell ein bisschen ineffektiv tatsächlich vor, was ich bei ihm ja gar nicht gedacht hätte. Sollte man da mal was Neues probieren, Maxi?
Oh, ich weiß nicht so genau. Also ich bin echt auch schon die ganze Zeit jetzt am Überlegen, wie man denn aufstellen könnte. Wir haben viele Spieler, die dahinter spielen könnten, aber vorne haben wir halt eben mit Marvin Ducksch und Henrik Weidand aktuell nur 2. Cedric Teuchert fällt ja leider aus und ja, Sebastian Soto ist für mich jetzt auch nicht unbedingt eine Alternative für die Startelf.
Naja, aber wie mir aufgefallen ist, ist der jetzt wieder im Kader gewesen.
Ja, das ist mir nämlich tatsächlich auch aufgefallen. Er war mit beim Spiel gegen St. Pauli, war der auf der Bank, ne? Genau.
Ich glaube, das war bei Slomka zuletzt nicht mehr der Fall.
Naja, ja, aber ich denke mal, also vorne haben wir halt eigentlich ja nicht, also vorne haben wir ja noch genug Spieler, sodass wir ihn ja nicht reinwerfen müssten. Und dementsprechend, ich muss sagen, Marvin Ducksch, der hat halt in den ersten Spielen abgeliefert, auch wenn er jetzt irgendwie die Körpersprache und so nicht so toll war, aber er hat wenigstens getroffen. Henrik Weidand, ihr habt es vorhin schon gesagt, der leidet auch einfach darunter, dass er halt wenig Bälle bekommt. Ja, vielleicht wäre tatsächlich eine Möglichkeit, wieder mit Doppelsturm zu spielen, aber dann fehlt mir persönlich wieder jemand im Mittelfeld, entweder für die Offensive, da müsste zum Beispiel ein Haraguchi drunter leiden, oder man kann wieder nicht mit vernünftigen Flügelspielern spielen, das wäre auch nicht gut. Auf A6 will ich eigentlich auch niemanden wegnehmen, deswegen ist es so ein bisschen schwierig, finde ich.
Das erinnert mich daran, Maxi, was ja oft über die Mannschaft von 96 gesagt wird, nämlich, dass da schon eine Menge gute Einzelspieler sind, aber dass irgendwie in der Zusammenstellung das vielleicht als Team nicht so richtig funktioniert. Und ich glaube, darum muss Kenan Kotschak einfach, wenn er die Mannschaft auf die Spieler einstellt, unglaublich viele Kompromisse machen, damit das am Ende eben doch irgendwie zusammengeht. Und darum, es wurden ja auch schon Neuzugänge angekündigt. Martin Kind hat jetzt sich schon gegenüber der Bild-Zeitung geäußert und hat gesagt, dass man sich im Winter wohl Neuzugänge vorstellen kann. Ich glaube, das kann man auch noch als neue Entwicklung verbuchen. Gesprochen haben wir darüber nämlich noch nicht. Sind die nötig?
Absolut. Also die Frage stellt sich eigentlich
Hammer
gar nicht.
Frage, oder?
Ja, total. Ja. Nee, absolut. Ich glaube, vor allen Dingen in der Defensive und in der Offensive sind die notwendig. Im Mittelfeld gut. Ich glaube, klar, das Mittelfeld hat jetzt auch keine super Leistungen gezeigt. Aber ich glaube, da entwickelt sich, oder da kann sich am meisten entwickeln, rund um die Personalie von Marc Stendera. Jetzt ist Linden Meiner zurückgekommen, der auch im rechten Mittelfeld gut spielen kann. Haraguchi war jetzt zuletzt im offensiven Mittelfeld auch recht gut. Ich glaube, da kann sich was entwickeln. Aber halt vor allen Dingen in der Innenverteidigung, nicht nur aufgrund der Verletzungssorgen, die wir jetzt haben, sondern auch, weil es einfach irgendwie total unstimmig war. Es wurde so viel in der Defensive umgestellt und Hannover hat einfach kein Stammpersonal, keine Stamminnenverteidigung. Wie sollen die sich aufeinander einstellen? Wie sollen die, okay, Laufwege gibt's jetzt in der Innenverteidigung zwar nicht so viele, aber wie sollen die sich auf ihren Nebenmann einstellen und anpassen und irgendwie die Raumverteilung im 16er, wie soll sich das alles etablieren, wenn man alle zwei Wochen durchtauscht? Also das kann irgendwie nicht funktionieren. Und im Angriff, da fehlt halt einfach eine dritte Option neben Duxch und Weidand.
Maxi, wo in der Mannschaft fehlt aktuell ein Spieler, der die Mannschaftsteile miteinander verbindet, der dafür sorgt, dass es als Team funktioniert?
Da würde ich ja eigentlich, wenn man sich das Spielfeld anguckt, sagen, jemand auf der 6. Aber ich bin auch eher ein Fan davon, was Henrik gesagt hat, dass vor allem in der Defensive, also in der Innenverteidigung halt nachgelegt werden muss, jetzt erst recht, wo sich dann halt eben auch noch Spieler verletzt haben. Ich meine, gut, Stand jetzt sollen Philippe und ich glaube Franke auch erstmal nur bis zum Jahresende ausfallen, aber das kann sich ja auch noch länger hinziehen, wie man zum Beispiel bei einem Timo Hübers sieht, der sollte ja eigentlich auch schon lange wieder zurück sein. Ja, ich weiß nicht. Mein Problem ist so ein bisschen mit den Transfers bei Hannover 96, die dann eventuell kommen. Es gibt viele Spieler, vor allem im Mittelfeld, wo dann eben so ein Verbinder, sage ich jetzt mal, jemand, der so eine Achse bilden kann oder um den man eine Achse bilden kann, müsste ja ins Mittelfeld kommen. Und mein Problem ist, es gibt unglaublich viele Spieler bei Hannover 96, die im Mittelfeld eigentlich zu Hause sind und die ich persönlich mag, wo ich aber leider auch zugeben muss, aktuell läuft es nicht so. Also für mich wäre zum Beispiel ein Bacalords eigentlich jemand, der die Mannschaft super sortieren könnte und super vorangehen kann, aber das hat er leider bisher irgendwie in der zweiten Liga noch so gar nicht gezeigt. Also ist seiner Rolle als Kapitän meiner Meinung nach ja noch nicht so wirklich gerecht geworden. Und ja, auf der anderen Seite finde ich es halt eigentlich auch ein bisschen unnötig, da nachzulegen, weil wir es in anderen Mannschaftsteilen halt eigentlich nötiger hätten.
Bei Bacalords ist ja das Problem, dass er durchaus sortiert und Anweisungen gibt und die Mannschaft verbal ordnet und unterstützt. Aber das Problem ist halt jedes Mal, wenn er dann auf dem Platz steht und viele Fehler macht und nicht gut spielt, keine guten Pässe spielt und nicht so präsent ist, wie man sich das vorstellt und so weiter und so fort, dann ist es halt trotzdem nicht gut, so sehr wie er halt sortiert und ordnet und so weiter, wenn er selber nicht gut spielt.
Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem aktuell. Genauso bei jemandem, den wir, glaube ich, heute noch gar nicht erwähnt haben, den ich persönlich auch sehr gerne mag und mich übertrieben gefreut habe, als er letztes Jahr zurückgekommen ist, ein Edgar Pripp. Aber der ist für mich eben auch nicht derjenige, der da als Organisator auf der 6 zu Hause ist. Und irgendwie so, ja, es fehlt uns jemand, wie zum Beispiel das Pirmin Schwegler in seiner ersten Saison war, der wirklich mit Erfahrung und mit Kraft da vorne weggehen kann und Anweisungen geben kann und dazu auch noch selber vernünftige Leistungen bringt.
Na gut, Leute, finden wir mal die Kurve zurück, nochmal zum Aue-Spiel und fragen abschließend, was tippt ihr denn? Und ich bitte um eure, ich sag mal so, realistischste Einschätzung. Also tippt doch einfach mal das, was ihr glaubt, was wirklich passiert und ganz ohne Wunschdenken, weil das würde mich echt mal interessieren diesmal. Wer mag anfangen?
Schwierig.
Schwierig?
Ja, ist schwierig, ohne Wunschdenken.
Ohne Wunschdenken einmal.
Ich glaube auf jeden Fall, Aue ist momentan auch nicht so gut in Form. Also die haben jetzt auch insgesamt 3 Ausfälle in der Innenverteidigung. Darunter der beste Innenverteidiger Mihojevic. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich kann leider kein Bosnisch, so rum.
Hört sich ganz gut an.
Dann lassen wir es so stehen. Auf jeden Fall, da fallen halt eben auch 3 Innenverteidiger aus.
Auch Steve Breitkreuz und Fabian Karlich, die beide auch verletzt.
Genau. Darüber hinaus hat man gegen Bochum bzw. in Bochum noch ein Eigentor geschossen, was jetzt natürlich auch nicht so gut fürs Selbstbewusstsein ist. Also ich sehe es irgendwie so vom Mentalen her, Aue ist eher auf dem Abwärtstrend und bei Hannover könnte es so langsam bergauf gehen. Spielerisch müsste 96 natürlich eigentlich besser sein von der Qualität her, aber ich glaube, das läuft auf ein Unentschieden hinaus. Ich sag 1-1.
Ja.
Da muss ich mir vielleicht noch was Neues überlegen, weil das wäre mein Tipp gewesen. Deine Einschätzung nach bestem Wissen und Gewissen.
Ich glaube, vor ungefähr einer Stunde oder wann wir angefangen haben aufzunehmen, war ich ja noch relativ pessimistisch. Aber wenn ich mir das jetzt so überlege, also ich tippe erstmal 2-1 für Hannover und zwar mit folgender Begründung. Ich glaube, es wird natürlich erstmal schwer, je nachdem, wer dann am Samstag alles zur Verfügung steht, wer fit ist, dass sich Hannover erstmal finden muss. Aber ich glaube, je länger das Spiel dauert, nicht wie sonst, wo wir dann halt mal Phasen hatten, wo uns dann gar nichts mehr eingefallen ist, sondern ich glaube, dass es am Samstag tatsächlich so laufen könnte, dass sich die Mannschaft oder die Elf, die dann tatsächlich auf dem Platz steht, auch einspielt und wir dann gegen Aue, Henrik hat es gerade schon gesagt, die momentan auch nicht in oder so eine gute Formkurve haben, dass wir gegen Aue ins Spiel kommen können. Nicht ab der ersten Minute, also ich glaube nicht, dass Hannover von der ersten Minute an vorne wegmarschieren wird und das Spiel machen wird und Aue keine Gefahr ist. Aber ich glaube, dass wir ins Spiel reinkommen werden und am Ende dann mit 2-1 gewinnen können.
Bevor ich meinen Tipp abgebe, frage ich einmal den Älteren von euch beiden, nämlich den Henrik. Weißt du noch, welche Saison das war, als 96 mal immer und immer wieder 1-0 gewann? Das hatten wir doch irgendwann mal, so eine Serie, oder?
Ja, hatten wir. Boah, was stellst du mir für Fragen?
Könnte das unter Hacking oder so gewesen sein? Oder war das unter Slomka? Ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube sogar, es war unter Slomka.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke mir nämlich, wenn jetzt unsere Defensive gestanden hat, vielleicht lag das ja nicht nur an den Spielern, sondern daran, dass Kenan Kocak denen die richtigen Dinge sagt und vielleicht kriegen das auch andere Spieler hin, die jetzt einspringen müssen. Ich gehe also von einer ganz guten Defensive aus und sage, vorne läuft es noch nicht 100%, aber läuft gut genug, wie gegen Pauli auch, für ein Tor. Und darum sage ich, es wird ein ebenso dreckiger 1-0-Sieg.
Ja, wollen wir es hoffen. Ich glaube, damit wären wir alle zufrieden. Voll.
Ich glaube auch. Gut, dann bedanke ich mich, dass ihr beide heute mit dabei wart bei 96 Freunde der Hannover Podcast. Danke an Henrik Zinn, Autor bei 96freunde.de und bei Instagram zu finden unter Henrik_Zinn. Schön, dass du mit dabei warst.
Immer wieder gerne und danke euch fürs Zuhören.
Und Maxi Wilsmann, der seit neuestem Spielberichte für 96freunde.de schreibt und auf Instagram unter kickoff.blog zu finden ist. Maxi, danke, dass du mit dabei warst.
Ja, freut mich, dass ich mit dabei sein durfte. War ja für mich quasi eine Premiere und ich komme gerne wieder. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Wir werden drauf zurückkommen. Und ich bin einfach mal sehr gespannt, ob das wieder so ein richtiges Kampfspiel wird oder ob wir vielleicht sogar ein bisschen filigranen Fußball sehen. Am Samstag, 13 Uhr, gegen Erzgebirge Aue.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
96 Freunde, der Hannover-Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, BV Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.